Christina. Es war spät im Frühling und das Unwetter der vergangenen Nacht hatte sich gelegt. Dunstschwaden stiegen von Wiesen und Weiden empor, als die frühe Morgensonne schräg auf die alten Wehrmauern des Schlosses Geier fiel. Im Gemach von Anna von Seckendorf, Dietrich Geiers Witwe, saß Christina ungewöhnlich steif auf dem Schemel neben der Frisierkommode und las ihrer Herrin zum wiederholten Mal den furchterregenden Wortlaut aus dem Flugblatt der Veritas-Druckerei vor. Allmählich brach ihr der Schweiß aus. »Muss ich es noch einmal lesen?«, fragte sie. Anna von Seckendorf hatte sich von ihrer Kommode erhoben und schritt im Gemach auf und ab. »Ja, Christina, lies es noch einmal vor.« »Die Bedeutung dieser Zeilen wird sich nicht ändern, ganz gleich wie oft ich diese Flugschrift vorlese«, dachte Christina. Schließlich räusperte sie sich und las laut vor. »An alle treuen und loyalen Gefolgsleute des Kaisers und alle Gläubigen im Angesicht des Herrn. Hiermit tun wir kund, dass Florian Geier von Giebelstadt einer Schlangenbrut entstammt, einem Nest von Vipern, das niedergebrannt werden muss, wie man die Höhle eines Aussätzigen ausbrennt. Fortan möge jeder wissen, dass er ein gemeiner und niederträchtiger Apostat ist und die Ehre der ihm anvertrauten Menschen und aller aufrechten Katholiken befleckt hat. Er soll sich der rechtmäßigen Gerichtsbarkeit unseres Heiligen Reiches nicht entziehen. Die Magistrate aus Würzburg werden Florian Geier Kraft ihres Amtes festnehmen, wenn möglich lebend. Sollte der Missetäter auf seinem Grund und Boden bereits durch die Hand eines Verzweifelten erschlagen worden sein, so wisset, dass keinem die Strafen erlassen werden. Alle Hörigen von Giebelstadt werden ihrer gerechten Strafe zugeführt, da sie sich der Aufwiegelung schuldig gemacht haben. Wie Florian Geiers englischer, von Satan besessener Held Wycliffe, der auf so schamlose Weise die Heilige Schrift in die niedere englische Volkssprache übertrug, wird der Leichnam des Apostaten, so er denn längst tot ist, ausgegraben und verbrannt werden. Das heilige Wort darf nur von geweihten, im rechtmäßigen Glauben bestärkten Würdenträgern gedeutet werden, nicht vom gemeinen Mann, denn nur auf diese Weise werden die Seelen all unserer Untertanen vor der ewigen Verdammnis bewahrt. Das in die Tat umzusetzen, ist unsere heilige Pflicht. Als die letzten Worte der Veritas-Flugschrift verklungen waren, machte sich drückendes Schweigen breit. Schließlich sprach Herrin Anna: »Nichts Persönliches. Keine Aussicht auf Hoffnung in diesen Zeilen«, sinnierte sie. »Die Drucker der Veritas-Presse haben meinen Sohn Florian verdammt, auch unseren Besitz in jeder erdenklichen Weise geschmäht.« Ein Aufgebot von Würzburg war auf dem Weg nach Giebelstadt. Das hatte die Veritas-Flugschrift unmissverständlich durchblicken lassen. Christina befürchtete, dass es wohl keine Macht auf Erden gab, die diesen Häschern hätte Einhalt gebieten können. Christina betete im Stillen und bat um göttliche Lenkung. »Ich habe so große Angst, Herr. Was soll ich nur tun? Was wird geschehen mit meinen Brüdern und Schwestern? Was wird aus Lud? Und am allerwichtigsten, aus meinem Kind?« Die tägliche Arbeit auf Schloss Geier nahm ihren Lauf. Derweil hatte Florian sich in seinen Gemächern eingeschlossen, um in Ruhe nachdenken zu können. Christina vermutete, dass er seinen letzten Willen aufsetzte. Als der kleine Peter sich anschickte, die Harfe zu spielen, unterband Herrin Anna das Ansinnen mit klarer, fester Stimme. Peter kreischte, als Christina die Harfe so weit wegschob, dass er sie nicht mehr erreichen konnte. Halb verzweifelt nahm Christina ihren Sohn bei der Hand und schob ihn zur Tür hinaus ins Freie, auf den sonnendurchfluteten Wehrgang. Der Junge riss sich von Christina los und flitzte über die nächste Treppe davon wie ein Kaninchen. Christina trat an die Brüstung und sah, wie der Kleine weiter unten über den Burghof sauste, ehe er zum Tor hinauslief und auf die Brücke zuhielt. Dort zwängte er sich an den Fuhrwerken und Hörigen vorbei, die widerwillig ihrer täglicher Frohn nachkamen. Ob all diese Leute wussten, was ihnen bevorstand? »Peter. Mein lieber kleiner Peter. Was würde aus ihm, wenn man sie gefangen nahm? Jeder, den sie ins Herz geschlossen hatte, lebte hier auf Schloss Geier und im Dorf Giebelstadt.« Kurz entschlossen machte sie sich auf die Suche nach Lud und fand ihn schließlich in den Stallungen, die sich an einer Seite des Burginnenhofes erstreckten. Lud war gerade damit beschäftigt, sein Pferd Ochs zu striegeln. Der Duft von sonnengedörrtem Heu für die Tiere hing in der Luft.
»Warum unternimmt niemand etwas?«
sprach sie ihn ohne Umschweife an.
»Warum
und tun alle so, als würde nichts geschehen.
Was sollen die Leute anderes tun, als das, was sie jeden Tag tun?
Aber will denn niemand versuchen, Florian gut zuzureden? Will keiner ihn überreden, noch rechtzeitig zu fliehen?
Lou drehte ihr den Kopf zu. Und trotz des Halbdunkels im Stall schien ein Glimmen in seinem Blick zu liegen, fast so wie bei einem Fieberschub. Für einen kurzen Moment war sie sicher, dass er zu ihr herkommen würde, sie berühren würde. Sie wartete darauf. Doch Lud blieb steif bei dem Pferd stehen und starrte sie an, mit diesem eigenartigen Blick, der im Zwielicht des Stalls noch unheimlicher wirkte.
»Die bleiben noch 2 Tage, um fortzulaufen. Nimm dein Kind, besorg dir etwas Proviant und einen Wagen und mach dich auf den Weg. Dass alle Menschen Brüder sind, ist es nicht genau das, was du immer wolltest?«
»Nein, Lud, nicht auf diese Weise. Nicht, wenn Tod und Verderben drohen.«
Plötzlich schleuderte er die Bürste gegen die Wand, so dass das Pferd erschrak und schnaubend zusammenzuckte.
»Fortan wird es aber nur noch das geben, Tod und Verderben!«
Seine vernarbte Wange zuckte.
»Versuch nicht, unsere Leute vom Kämpfen abzuhalten, Christina. Das wird sie gegen dich aufbringen.«
Er verschränkte die Arme, fixierte Christina mit seinem glühenden Blick.
»Wenn du und deine Gefährten so sehr davon überzeugt seid, dass nur die Liebe allein uns retten kann, so bete zu Gott. Ich bin gespannt, wie seine Antwort ausfällt.«
Luds höhnische Worte schmerzten Christina.
»Lud, ich sorge mich.«
»Jeder sorgt sich.«
»Du verstehst nicht, Lud. Ja, ich sorge mich. Um dich.«
»Es ist zu spät, um einen wie mich noch zu retten. Dies ist die Welt der Menschen, nicht die von Gott. Nimm deine reformatorischen Träumer gleich mit und flieh. Einige wenige von uns werden Widerstand leisten, aber der Kampf wird nur kurz dauern. Die Herrscher werden sich ein paar Tage Zeit nehmen und foltern, vergewaltigen und brandschatzen.«
Christina traten Tränen in die Augen. Sie wünschte sich so sehr, er möge einen Schritt auf sie zugehen.
»Du sagst, du sorgst dich um mich?«
sagte er, ohne sie anzusehen.
»Du weißt, dass es so ist.«
Er schüttelte den Kopf, als könne er es nicht glauben, und schwieg. Endlich löste er sich aus seiner Starre, streckte erst nur eine Hand nach ihr aus, ehe er sie mit beiden Händen an den Schultern umfasste.
»Wenn du mich hättest gewähren lassen«, sprach er leise, »hätte ich den Rest meines Lebens versucht, deinem traurigen Lächeln die Süße der Hoffnung zu schenken.«
»Was sagst du da?«
hauchte sie.
»Du liegst mir am Herzen, das weißt du. Sag Witter, dass er dich bis zum Ende beschützen muss.«
»Witter?«
»Ja. Er ist dir zugetan und muss jetzt an deiner Seite für dich einstehen.«
Christina starrte ihn verwirrt an.
Dachte Lud etwa, dass sie Witter liebte? Dabei wollte sie doch nur Lud, wollte ihn lieben, so wie er sich wünschte, sie zu lieben. »Aber Witter, er ist doch nur...«
setzte sie an. Lud unterbrach sie, als er sie stürmisch in die Arme schloss und sie lange und fest an sich drückte. Alles, was Christina in diesem Augenblick vernahm, war sein herber, männlicher Duft.
»Bitte«,
flüsterte sie an seinem Ohr.
»Bitte, geh nicht fort von mir.«
»Wenn ich dir verspreche, zu bleiben, würdest du denn heute Nacht bei mir liegen?«
Hitze schoss ihr in die Wangen. Sie löste sich ruckartig von ihm und spürte, wie er seinen Griff lockerte.
»Nicht, wenn du mich damit erpresst«,
antwortete sie.
»Nicht, solange du immer noch willen bist, zu kämpfen und zu töten.«
Er wich von ihr zurück, ließ die Arme sinken, schaute sie aus traurigen Augen an, als habe er nichts anderes erwartet.
»Versprich mir, dass du für mich betest, auf dass ich so viele wie möglich erschlage, ehe ich sterben muss. Tu es nicht für mich. Tu es für dein Kind.«
»Ich kann doch nicht dafür beten, dass du mordest.«
Schlagartig war das süße Sehnen ihres Herzens bitterer Abscheu gewichen.
»Ich bete dafür, dass du mich nicht verlässt«,
sagte sie leise.
»Dass du nicht tötest.«